Meine beste Kritiker sind meine Familienmitglieder. Und beste, weil ich meine, sie sind nicht nur kritisch, sondern dass sie eine gute Absicht haben. Mein Sohn Hans-Peter hat mich gefragt, Papa, warst du gestern nervös? Ich sagte, ja. Ja, wieso? Und er sagte, du hast die Sprache zerhackt und viele grammatikalische Fehler gemacht, die du nie sonst machst. Wenn ich wie ein Gastarbeiter rede, ist es deswegen, weil ich mir dessen bewusst bin, welchen Auftrag ich jetzt habe. Einerseits ein großes Privileg, vor einer solchen Zuhörerschaft zu reden. Zweitens, bei dieser Zuhörerschaft sind Leute, die Bibel kennen, so gut wie ich. Und irgendwie ist die Versuchung naheliegend, etwas Besonderes zu sagen. Drittens, weil ich unterrichte Predigtlehre und ich weiß sehr wohl, wie man einen Predigttext aufarbeitet und präsentiert. Und ich tue das nicht so. Warum nicht? Denn diese Predigten sind nicht irgendwie die Aufarbeitung eines biblischen Textes. Diese Predigten sind das Ergebnis von von 22 Jahren Gemeindearbeit in Österreich. Ich predige von Anliegen her, nicht vom Text her, ausnahmsweise nicht vom Text her. Ich predige unter dem Niveau mancher meiner Zuhörer, weil ich alle erreichen will. Ich predige und auch zerhacke eure Wertensprache, weil ich irgendwann wie über die Jahre beseelt worden bin von dem Gedanken Christus und seiner Gemeinde. Und irgendwie die ganze Tragweite dessen, was ich jetzt tue und wie wichtig das sein könnte in dem Leben von Menschen hier heute, besonders junge Christen. Mag mich nervös und dann auf einmal meine Notizen werden mir zur unerträglichen Ketten und ich möchte wegfliegen und einfach beginnen zu schwärmen, aber ich diszipliniere mich und dabei bei dem ganzen gedanklichen Schlamassel geht euer Schillersprache los. Tut mir leid. Aber es ist auch letztlich wurscht. Wenn die Gedanken rüberkommen. Jetzt beginnt die Predigt. Ich hoffe, dass wir alle Kassetten bis jetzt löschen können. Lesen wir von Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Paulus erhebt sein Thema der Liebe der Ehemann für ihre Ehefrauen in schwindelerregende Höhen empor. Ehemänner, der Maßstab unserer ehelichen Liebe ist die Liebe, die Selbsthingabe, die Liebe Christi für die Gemeinde. Diese Liebe ist eine selbstaufopfernde Liebe. Er liebt die Gemeinde, er liebte sie mit all ihren Fehlern, er liebte die einzelnen Glieder mit all ihren Sünden. Männer liebt, eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das gibt uns irgendeine Ahnung von dem Ausmaß seiner Wertschätzung. Man sieht die Wertschätzung an den Preis, den er bezahlte. Und vielleicht wäre es wichtig, etwas zu sagen, was nicht im Predigtkonzept steht. Wertschätzung ist nicht absolut. Ich komme in das Zimmer von kleinen Daniel, 4 Jahre alt. Ich sehe, dass er dort schläft mit geballter Faust. Ich öffne langsam seine Faust und finde einen Schmetterling. Naja, die sterblichen Reste eines schönen Schmetterlings. Das war so schön. Er hat's geschätzt. Er hat's festgehalten. Wie viel Wert hat das? Wie viel Wert? Das ist ganz relativ. Wir sagen auf Englisch, beauty is in the eyes of the Betrachter. Die Schönheit ist eigentlich in den Augen desjenigen, der beobachtet und sieht. Einmal Friedel hat mir gesagt, du musst diese Auslaufmodell kaufen, das neueste letztes Jahr von Atomic mit einer guten Bindung. Nur 2.500 Schilling. Ich sage, das ist zu viel Geld. Du, letztes Jahr war es 9.000 Schilling. Das ist sehr billig. Ich sage, das ist mir zu teuer. Sieh, es ist relativ. Zeigst du mir aber einen Tennisschläger um 2.500 Schilling, wo ich meinen Gegner hin und wieder schlagen kann, das ist für mich sehr günstig. Wobei 2.500 Schilling ist viel für einen Tennisschläger und wenig für ein paar gute Skier. Und wenn wir sagen, dass Christus die Gemeinde liebt, reden wir nicht so von dem absoluten Wert, den man quantifizieren könnte mit Euro und Cent, wo man anhand von Vergleichen mit Gold und Uran und andere Gegenstände ausrechnen könnte. Wir reden von einer Wertschätzung vom Augen des Betrachters aus. Wir reden von einer Sicht, wie wir sehen. Und man sieht, wie sehr Christus die Gemeinde liebt und schätzt an dem Etikett, dem Preisetikett an der Gemeinde. Er scheute sich nicht, sein Leben hinzugeben. Wir waren so wertvoll in seinen Augen. Er erniedrigte sich, wurde missverstanden, verworfen, schließlich ans Kreuz geheftet, um die Gemeinde für sich loszukaufen. Seht ihr, Liebe ist einerseits göttliche Liebe, selbstlos, aber nicht ganz. Kennt ihr das? Weltliche Liebe, baby I love you, baby I need you, baby I can't live without you, singt man in Erdrei. Schatz, ich liebe dich, Schatz, ich brauche dich, Schatz, ohne dich kann ich nicht leben. Das heißt im Klartext, ich brauche dich zu meiner Befriedigung. Das ist eine ich-bezogene Liebe. Gottes Liebe ist umgekehrt. Gott liebt uns, wie wir sind. Selbstlos gab Christus sich hin, aber nicht ganz selbstlos. Denn nach diesem Text dachte er, an die Auswirkungen seiner Selbsthingabe, an die Zukunft, die eines Tages mit der Gemeinde genießen wird. Und so seine Liebe ist aus freien Stücken. Er sieht in uns einen Wert, den wir nur sehr schwer sehen können. Man kann nicht reden von Liebenswürdigkeit, wenn man denkt an die Fehler, an die Flecken der Gemeinde. Andererseits, obwohl wir, in wie wir gelebt haben und leben, keine richtige Liebe hervorrufen könnten, seine Liebe ist eben nicht selbstlos. Er denkt an eine glorreiche Zukunft. Eine wunderbare Beziehung mit seiner Gemeinde. Das Ganze erinnert mich an das Himmelsreich-Gleichnis. Der Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hat, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum, Schönheit in den Augen des Betrachters. Er sah in der Gemeinde die eine, die Betonung liegt dort, kostbare Perle. Und er gab alles. Er scheute sich nicht, alles zu geben, alles zu verkaufen, um die Perle zu besitzen. Seine Liebe unbegreiflich, aber nicht ganz selbstlos. Er denkt an die Darstellung der Gemeinde, wie die Gemeinde eines Tages als eine wunderschöne Braut zu ihm geführt wird. In den Worten des Propheten von der Mühsal seiner Seele, das Kreuz, wird er Frucht sehen und sich sättigen. Oder der Schreiber an der Hebräer, Jesus, der um der vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Die Frucht oder der Ertrag seiner Mühsal, das sind wir. Wir waren die vor ihm liegende Freude, die ihm Kraft verlieh, am Leidensweg alles zu erdulden und auszuharren, weil er uns haben wollte. Er liebte uns, wie wir waren und sind, aber damit ist seine Liebe nicht zufrieden. Denn seine Liebe nicht nur erträgt alles, seine Liebe glaubt und hofft alles. Das heißt, die Selbsthingabe von Christus auf dem Kreuz war zukunftsbezogen. Jemand hat mich gefragt, ja, unser Konferenzthema ist Christus liebt die Gemeinde. Warum sagst du, Christus liebte die Gemeinde? Wahrscheinlich beim E-Mail ist ein Fehler passiert. Er hat die Gemeinde geliebt. Und durch diese Verbform will der Schreiber darauf hinweisen, dass er ein und für allemal seine Liebe unter Beweis gestellt hat in seiner Selbsthingabe. Ähnliches haben wir in Römerbrief, wo wir lesen, dass Gott erweist, gegenwärtig, seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, hingegeben hat. Der gegenwärtige Beweis von der Liebe Gottes ist nicht, was hast du für mich in letzter Zeit getan? Nein, ist, was Christus getan hat. Aber seine Liebe hat gegenwärtige Auswirkungen und zielt auf die Zukunft. Er denkt an ein Zukunftsereignis, wie es einmal mit seiner Gemeinde sein wird, das Endziel der sich aufopfernden Liebe Christi ist eben die Darstellung der Braut in aller Schönheit und Reinheit an der kommenden Hochzeit. Die Freude auf die Vermählung mit seiner wunderschönen Braut führt ihn zu einer gegenwärtigen Tätigkeit an der Gemeinde. Er gab sich hin, um sie zu heiligen, Vers 26. Sie reinigen durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder Falten oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die fürsorgliche Liebe des Herrn Jesus ist heute am Werk. Gegenwärtig werden Millionen von schuldigen Sündern reingewaschen durch das Bad der Wiedergeburt, Titus Kapitel 3. Und gegenwärtig werden wir, die Wiedergeborenen, gewaschen und geheiligt durch das Wort Gottes. Ich hoffe, dass das geschieht dieses Wochenende. Ich hoffe, dass ein Reinigungsprozess stattfindet in meinem und in deinem Leben, dass wir legen falsche Einstellungen und Haltungen einander gegenüber ab. Dass wir etwas mehr wie Jesus werden, dass wir Einsicht bekommen, wie wir wachsen sollten. Die Reinigung. Wie der Herr Jesus zu seinem Vater gebetet hat, Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und die ganze Verkündigung des Wortes Gottes und der Austausch nach dem Bibelkreis und die stille Zeit und die christlichen Bücher hat alles letzten Endes den Zweck, die Gemeinde vorzubereiten auf die Präsentation zu Christus. Eine schöne, heilige, tadellose Gemeinde. So reinigt dieser Bräutigam alle Flecken, alle Verunreinigungen. Das Wort hat mit Schmutz zu tun. Und die Runzel oder Falten, die Narben, die Alterserscheinungen, die Narben der Sünden an uns, damit er eines Tages die Gemeinde bereitet als wunderschöne Braut, gekleidet in feine Leinwand, glänzend und rein, die Gerechtigkeit der Heiligen, damit die Gemeinde so ihm präsentiert wird. Dann setzt der Apostel seine Unterweisung an die christlichen Ehemänner fort, mit einem anderen Metapher. Wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind durch den Heiligen Geist mit Christus wirklich geistlich. Wenn man denkt an den Leib, man könnte sagen, organisch verbunden. Er nährt und pflegt die Gemeinde. Er trägt Sorge um ihr Wohl, wie Menschen ihren eigenen Leib. Der Mensch, der liebt seine Frau, liebt sich selbst. Das ist eine interessante Sache. Ich bezogene Liebe geht daneben. Aber Gott weiß, dass wir egoistisch sind. Ein bisschen. Und so er sagt, wenn du deine Frau liebst, letztlich liebst du dich selbst. Das ist eine gute Logik, oder? Paulus benutzt das auch. Er redet zu den Korinthern sehr egoistische Christen. Und sie sind sehr egoistisch in dem Umgang mit ihren Gnadengaben. So er sagt, wenn ihr redet mit den Zungen von Menschen und Engeln, was seid ihr dann? Nix. Und wenn wir alles geben und ihr habt keine Liebe, was habt ihr davon? Nix. Er benutzt das Egoismus des Menschen auf einem positiven Weg. Denk nicht an dich, denk an deine Frau. Erbaue deine Frau und dabei wirst du automatisch erbaut. Es ist eine wunderbare Sache, Beziehung. Es ist wie eine leere Schachtel. Du kriegst nur draußen heraus, was du investierst, was du eigentlich tust. Und so Paulus versucht irgendwie mit egoistischen Ehemännern so zu reden. Und dann wird es für Paulus und hoffentlich auch für uns atemberaubend. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde. Hör mal, was er sagen will. Das Verlassen des Elternhauses, die Bildung einer neuen Einfleischbeziehung zwischen Mann und Frau, ist ein Abbild von einer größeren Wirklichkeit, und das ist die zukünftige ewige Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Hier ist das Hauptereignis der Menschheitsgeschichte. Einmal hat ein Bruder mit mir geredet über seinen Beitrag in der Gemeinde in Kalifornien, und er sagte, ach, ich kann nicht so involviert sein, das ist mir zu viel, ich habe eine Familie. Und dann hat er seine Familie, wie manche Brüder tun, benutzt als Ausrede, seinen Beitrag in der Gemeinde nichts zu leisten, keinen Dienst zu unternehmen. Die Familie hat Vorrang, Gott hat die Familie geschaffen vor der Gemeinde, und so die Familie hat Vorrang. Ich hätte das gerne gehört, das Gespräch, wenn er das der Priscilla und Aquila gesagt hätte. Ich sagte dem Bruder, die Ehe vergeht einmal, die Gemeinde nicht. Die Gemeinde ist die Liebesgeschichte des Zeitalters oder der Zeitalter. Die Bibel beginnt mit Adam und Eva, ein Mann und seine Frau. Erzählt die Geschichte, wie Gott eine Frau für den ersten Mann vorbereitet hat. Und Paulus deutet das Ganze auf das Handeln Gottes an uns, an der Gemeinde. Die Bibel beginnt mit einem Mann und einer Frau. Und die Bibel endet mit einem Mann und einer Frau. Hier die Gemeinde Gottes geschmückt wie ein wunderschöner Braut, und Gott, der eine Braut vorbereitet hat für den einen Mann, für Christus, für sie vor. Wo steht Liebe zum ersten Mal in der Bibel? Das ist wichtig. Stellt irgendwie Weichen für die ganze Bibel. 1. Mose 22. Das ist die Liebe eines erhabenen Vaters für seinen eingeborenen Sohn und wie er ihn opfert. Und Liebe zum zweiten Mal in der Bibel? Die Liebe dieses eingeborenen Sohnes für seine wunderschöne Frau, Rebekka. Es ist also, ob Gott hier uns etwas sagen will. Das Alte Testament ist die Geschichte eines Volkes, aus dem der erwählte Mann kommen soll. Der die Hoffnung der Menschheit ist, der die Erlösung bringen soll. Aus einem Volk bringt Gott einen Mann auf die Bühne der Geschichte. Und das Neue Testament ist die Geschichte dieses Mannes und wie er um eine Frau wirbt. Die ganze Bibel, Variationen an diesem Thema, Christus liebte die Gemeinde. Die Liebe Christi für seine Verlobte war die Liebe auf dem ersten Blick. Das ist gefährlich. Aber sie war nicht blinde Liebe. Seine Liebe ist eigentlich die Liebe trotzdem. Nicht nur hat er unsere Sünden gekannt, ehe er ans Kreuz ging, ehe er uns durch das Evangelium berufen hat, herausgerufen und durch den Heiligen Geist zum Glied an seiner Gemeinde gemacht. Heute nehmen die Augen wie eine Feuerflamme, die alles durchdringende Augen des Herrn Jesus Christus, alle Verunreinigungen, alle Falten, die Unreife, alle Unzulänglichkeiten, faule Kompromisse, alle Lieblosigkeiten und Undankbarkeiten wahr. Und er liebt seine Gemeinde trotzdem. Ist das nicht irgendwie praktisch und wunderbar zugleich, dass wenn Gott redet von der Gemeinde und Christus Liebe für sie, Gott verstärkt nicht die Tatsache der Verunreinigungen und der Schäden der Sünde an die Verlobte Jesu. Seine Liebe ist eine konstruktive, verändernde Liebe. Sie sieht, und hier geht es wiederum um die Wahrnehmung des Betrachters, sie sieht in den Fehlern seiner Gemeinde den Anlass zum Dienst, zur Hege, zur Pflege, zur Reinigung durch Waschung des Wortes. Gott sieht uns vom Ziel her. Schaut mit mir ganz kurz Epheser Kapitel 1 an. Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Wie uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Christus Ziel im Moment, in dem Zeitalter der Gemeinde, ist die Heiligung, die Verschönung, die Zierde der Gemeinde auf ein Zukunftsereignis, dass sie eines Tages vor ihm steht, heilig und tadellos. Aber jetzt will der Apostel, dass wir unser Augenblick in der Ewigkeit irgendwie einordnen können. Was hat Gott schon getan? Was hat vor? Sind wir heilig und tadellos? Nein. Im Gegenteil. Verunreinigungen und Falten. Schlechten Charakter und schlechtes Benehmen. Sein Ziel, und er wird sein Ziel erreichen, ist heilig und tadellos. Aber dieses Werk hat lang begonnen. Ich weiß nicht, wie alt die Welt ist. Manche sagen 4,5 Milliarden, andere sagen 10.000 Jahre. Ich habe kein Problem mit der einen Theorie und kein Problem mit dem anderen. Eigentlich gefällt es mir ein bisschen, wenn wir 4,5 Milliarden Jahre alt sind auf der Erde. Das heißt, dass Gott so lange nachgedacht hat über mich. Cool, hä? Huh? Aber 10.000 Jahre ist auch cool. Und formte einen Planet und kühlte ab und hat die ganze Viecher kreiert, und es war wunderbar, und dann es gab ein Mann da unter all diese wunderbare in diesem Garten Eden, und das wird fantastisch sein für etwa 3 Tage, gell? Denn was ist die Welt ohne eine Frau? Ein Tiergarten. So kreiert eine Frau, und jetzt ist ein Mann und eine Frau da, und sie haben Kinder, und was war das Ganze? Was ist der Sinn von den Milliarden von Menschen auf diesem Planeten heute? Was ist der Sinn von der Schöpfung des Universums und am Rand einer Galaxie, der Milchstraße, ein Solarsystem mit einem Planeten, grünen Planeten namens Erde? Und die Erde dreht sich um die Sonne, und die Sonne dreht sich in dem großen Galaxie, alle 300 Millionen Jahre, sagt man, wenn es so weitergeht. Und die Galaxien drehen sich im Raum, im Universum, und alles expandiert sich. Alles ist unterwegs. Wir sind hier auf Erden wie ein Korkenschrauber, Korkenzieher durchs Weltall. Was ist der Sinn der ganzen Sache? Dass er Kinder hat. Und um Kinder zu haben, muss er zuerst Geschöpfe haben. Und um Geschöpfe zu haben, Menschen zu haben, muss er erst eine Lebenssphäre, einen Lebensraum haben. Das ist der Sinn des Planeten. Eines Tages wird dieser Planet vergehen. den Ertrag der Schöpfung nicht. Der Ertrag sind Menschen. Menschen, auf die Christus sich freut in der zukünftigen Vermählung, eine Gemeinde heilig und tadellos. Und Gott hat diese Welt geschaffen mit diesem Gedanken in Sinn. Er hat uns in Christus auserwählt. Ist das Gottes Willkür? Nein. Lies Matthäus 25, du siehst, wie Auserwählung funktioniert. Menschen werden eingeladen. Sie werden berufen durch das Evangelium. Und die, die Ja sagen, die aus freien Stücken zu Gottes Angebot Ja sagen, das sind die Auserwählten. Das ist, was Matthäus 25 sagt. Auserwählt. Zu einer glorreichen Zukunft. Auserwählt, vor Gott zu sein. Überleg mal das, was das heißt. Das ist die Sprache des Heiligtums. Vor Gott zu stehen im Heiligtum. Denken wir zurück an das Heiligtum im zweiten Buch Mose. Heißt in der jüdischen Bibel Namen. Komm, es ist ein Name für ein Buch, aber so beginnt das Buch Namen und sie haben es Namen genannt. Aber das ist nicht so dumm. Denn es beginnt mit einer Liste von Namen von dem von einem Sklavenvolk. 12 Namen. Was sind Namen für den Pharao? Nix. Und immer wieder wird der Name Gottes verkündigt im Buch. Und immer wieder werden diese 12 Namen angeführt. Denn Gott hat etwas mit ihnen vor. Und wie das Buch beginnt, so endet es mit der Liste der 12 Namen. Aber dieses Mal nicht ein Sklavenvolk. Gott nimmt die 12 Namen. Und dann nimmt er das Schönste und Wertvollste, was die Menschen überhaupt kennen, Juwelen. Und er tut die Juwelen in einer goldenen Fassung. Und er lässt die Namen einritzen in den schönsten, wertvollsten Dingen der Menschen. Und dann lässt er seinen heiligen Priester diesen Namen über sein Herz und auf seine starke Schulter tragen, vor Gott. Oh my. Wir sind wirklich mit jeder geistigen Segnung gesegnet. Wenn der Sinn der ganzen Schöpfung wahr ist, dass Gott unseren Namen über das Herz und auf die starke Schulter Jesu Christi trägt, damit, wenn er uns sieht, hier in einer Zeit der Falten, in einer Zeit der Verunreinigung, in einer Zeit des Versagens in meinem Leben und in deinem. Gott will von seinem Priester daran erinnert werden, wer er ist. Wir sind perfekt in ihm, denn er wird uns zum Ziel bringen. Der Priester wirkt dafür. Und so wir sehen Gottes Wirken von vor unserer Weltzeit. Alles methodisch, alles schrittweise. Er hat viel Zeit, er braucht Zeit. Alles auf ein Ziel hin. Die vor ihm liegende Freude der Gemeinde. Christus sieht die Gemeinde nicht nur, wie sie ist, sondern wie sie einmal sein wird, wenn er sie präsentiert. Ich wollte dich fragen, aber heute Morgen, angesichts dessen, dass Christus die Gemeinde liebte, wie ist das bei dir? Vor 30 Jahren hat William MacDonald so einen Satz nebenbei gesagt, hat wahrscheinlich den Satz längst vergessen. Aber ein paar von uns standen dort und wir redeten ein bisschen über die Gemeinde. Damals haben wir geschwärmt über die Gemeinde. Und Bill sagt, ja, Christus liebte die Gemeinde. Schaute mich an und sagt, und du? Die Frage verfolgt mir seit 30 Jahren. Mir oder mich, Hans-Peter? Auch vor vielen Jahren, ich hörte jemanden sagen, die Gemeinde ist so ähnlich wie Noahs Arche. Den Gestank wäre nicht auszuhalten, wenn der Sturm draußen nicht so schrecklich wäre. Es ist lustig, deswegen habe ich es nicht vergessen. Aber wer so redet, hat die Gemeinde mit Gottes Augen nie gesehen. Ich meine, es reicht für einen Witz am Freitagabend. Alles, was man nach 22 Uhr sagt, ist eh ein Blödsinn. Sag es dann. Aber wenn du so denkst, hast du die Gemeinde nie gesehen mit Gottes Augen. Daher betet Paulus in Epheser 1, Vers 15 bis 18 folgendes. O Vater der Helligkeit, öffne du die geistlichen Augen meiner Leser. Erleuchte ihre Herzen, damit sie wirklich erkennen und dadurch in der Erkenntnis deiner selbst irgendwie begreifen, welcher glorreichen Zukunft du deine Versammlung aller Heiligen bestimmt hast. Und wie unsagbar reich du dich fühlst mit deinem Erben. Mit der Gemeinde, als deine Erbschaft zu besitzen. Was heißt das? Ich meine, als Baby Christ habe ich gedacht, Gott will, dass wir begreifen, wie reich wir sind als seine Erben. Okay, das ist irgendwie cool. Wärst du der, weißt du, Erbe von Bill Gates? Okay, wäre interessant, ja. Wie viel werden wir haben, Erben in Christus? Das ist nicht, was der Text sagt. Gott will, dass wir den Reichtum seines Erben in den Heiligen sehen. Er ist der Erbe. Und wir sind das, was er ererbt. Wir sind die Erbschaft. Und Gott will, dass die Augen unseres Herzens erläutert werden, dass wir wirklich sehen, nicht nur hier im Verstand, dass wir sagen können und singen können und hersagen können, wie ein Papagei vom Katechismusunterricht. Er will, dass es irgendwie unser Herz erfasst, uns nicht loslässt, zu welcher Zukunft wir berufen sind und wie unsagbar reich Gott sich fühlt, indem er uns hat. Geschwister, wir sind die Ausbeute der ganzen Schöpfung. Möge unser Herz und Sinn erleuchtet werden, damit wir wahrnehmen, wie reich Gott sich fühlt. Wie kostbar seine Gemeinde eigentlich ist. Dann betet er wiederum. Ich meine, Epheserbrief ist so ein steiles Buch. Und Paulus schreibt das Ding. Ich kenne das Gefühl irgendwie. Nicht weil ich etwas geschrieben habe wie Epheserbrief. In viel kleinere Räumen. Man möchte etwas sagen. Werden Sie das begreifen? Zum Beispiel bei der Aufklärung über Sex mit Kindern. Okay? Das ist Epheserbrief. Paulus schreibt solche Dinge, die sind unbegreiflich. Und so während er schreibt, er tut seine Griffel beiseite, er kniet sich nieder und sagt, oh Gott, stärke ihr Herzen, dass sie überhaupt verstehen, was ich schreibe. Ich flehe, Kapitel 3, den allmächtigen Gott an, dass er sein Geist euer schwache, beschränkte Herzen stärkt, damit der Christus, das Haupt und die Gemeinde, sich in eurem Herzen häuslich einrichten kann. Damit ihr überhaupt imstande seid, den unbegreiflichen, vierdimensionellen Ratschluss Gottes für seine Gemeinde doch irgendwie zu begreifen. Bemerkt ihr, wie er arbeitet im Gebet? Dass wir einmal begreifen, was er mit uns vorhat. Geschwister, diese Sicht haben wir bitte nötig, denn diese Vision für die Gemeinde verändert den Betrachter. Fragst du Saulus von Tarsus, was hältst du von der christlichen Bewegung? Er sagt, das ist eine Sekte, das ist ein anderer Glauben, das gehört ausradiert. Und dann eines Tages die Herrlichkeit des Herrn erschien ihn auf der Straße nach Damaskus. Warum verfolgst du mich? Will die Herrlichkeit wissen. Dich? Inwiefern habe ich dich verfolgt? Und allmählich versteht er, indem er die Glieder des Leibes Christi verfolgt, verfolgt er auch den Haupt. Wer den geringsten von diesen meinen Brüdern etwas antut, hat's mir angetan. Stellt euch das mal vor, der junge Saulus von Tarsus, er bewacht die Mäntel anscheinend bei den Juden, die haben viel, ziemlich viel geklaut damals, sonst brauchten sie das nicht. Und so der bewacht die Mäntel und die anderen steinigen den Stephanus. Stephanus war nicht einmal fertig mit seiner Predigt, er wird jetzt gesteinigt und hier in den letzten Augenblicken seines Lebens schaut er auf gen Himmel. Und der Himmel wird geöffnet und Stephanus sieht den Herrn Jesus stehend. Wenn ich Hebräerbrief lese, ich weiß, dass es nicht wie er meistens im Himmel ist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Wieso steht er? Oh, deine Mannschaft ist in der Champions League und es ist Endspiel gegen AC Milan. Es ist 1-1 und wir sind jetzt schon in der Überzeit. Und irgendwie der Mittelfeldspieler macht einen sagenhaften Pass. Das wird von einem Stürmer zu einer Flanke verwandelt. Und euer bester Stürmer steht vor der Tür. Und wo bist du dann? Du sitzt da und isst ein Würstel oder was? Und du stehst auf. Denn du bist eins mit dem, Mittelfeldspieler, den Ball, den ersten Ansatz macht. Du stehst schon auf. Und dann die Flanke und dann der Köpfler. Du bist verbunden mit dem, was auf dem Spielfeld stattfindet. Steinigst du ein Glied am Leib Christi? Der Herr Jesus Christus höchstpersönlich steht auf, um ihn in den Himmel willkommen zu heißen. Diese himmlische Vision, Christus und seine Gemeinde, hat diesen Mann Saulus von Tarsus nie losgelassen. Rest seines Lebens schrieb er über Gemeinde, Rest seines Lebens diente er Gemeinden, Rest seines Lebens gründete er Gemeinde. Der örtlichen Versammlung zu Kolosse schrieb er: Ich freue mich in den Leiden für euch. Meine Güte. Und ich ergänze in meinem Fleisch, was noch ausständig ist, an die Mühsal Christi, an die Leiden Christi für seine Gemeinde. Leiden des Christus nicht, er redet nicht hier von der vollkommenen Stellvertretung für unsere Sünden, das bedarf keine Ergänzung. Hier in dem Kontext von Kapitel 1 von Kolosserbrief, diese Drangsalen Christi sind viel mehr das, was Christus erlebt bei den Missständen in seinen Gemeinden. Oder wenn Christus wirkt in einem Mann wie Paulus. Paulus arbeitet, um Menschen, jeden Menschen zu ermahnen und jeden Menschen zur geistlichen Reife in Christus zu bringen. Und während er wirkt bis zur Erschöpfung, einer wirkt mächtiglich in ihm. Und sogar wie es war damals, als der Herr auf dieser Erde war, er spürte, dass Kraft aus ihm ging zu der Heilung von Menschen. Ist er beteiligt an diesem Prozess? Und er wirkt mächtigly und Kraft geht von ihm aus. Und Paulus nimmt teil somit an seiner Drangsal. Paulus ist das Paradebeispiel von einem Menschen, in der Christus Gestalt gewinnt. Der Gemeinde zu Philippi konnte er schreiben, und diese Worte überwältigen mich. Manchmal, hoffentlich überlesen wir solche Stellen nicht. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Er war so überwältigt von dem Wert der Gemeinde, von der himmlischen Vision, so verbunden mit Jesus Christus selbst, dass er eine Gemeinde beschreiben konnte, dass die Liebe, die er ihnen entgegenbringt, ist tatsächlich die herzliche Liebe Christi durch ihn. Der Apostel kannte die Flecken, kannte die Falten der Gemeinde Gottes. Er wurde mit einer undankbaren, unvollkommenen Gemeinde konfrontiert. Ihr kennt die ganzen Probleme vielleicht auch nicht, und Unzulänglichkeiten der Gemeinde zu Korinth. Und zu all dem, was wir in 1. Korinther Brief lesen, über diese nicht so Gemeinde, kommt ein 2. Korinther Brief dazu. Die Korinther verdanken Paulus ihr Leben, aber Dankbarkeit, von Dankbarkeit ist keine Spur zu sehen. Für die Korinther ist Paulus nicht einmal ein richtiger Apostel. Überleg das mal. Er möchte uns beherrschen. Er erkühnt sich zu empfehlen. Er ist kein richtiger Diener Christi. Es ist fraglich, ob Christus überhaupt redet durch den Mann. Wenn er weg in Sicherheit ist, dann schreibt er großartige Epistel. Wenn er hier ist, dann ist er so still wie ein Lamm. Wenn er seine Pläne mitteilt, ist er unlauter. Und man muss ja aufpassen. Dem kann man keine Gemeindegelder anvertrauen. Der ist unzuverlässig. Kein richtiger Apostel. Ja, warum sagst du das? Er traut sich nicht einmal Geld von uns annehmen. Kann kein richtiger Apostel sein. Ist nicht einmal verheiratet. Du kannst kein richtiger Apostel sein, wenn du nicht verheiratet bist. Mit einer solchen Gemeinde ist dieser Diener Christi konfrontiert. Wie wird er reagieren? Die Liebe des Christus, die Sicht für die Gemeinde, wie wirkt das sich aus in Paulus, in dieser konkreten Situation? Stellt euch vor, ich stand mit meiner Tochter auf der Agora in Korinth. Und wir schauten um uns herum, und ich glaube, Jennifer, wir haben Ochsentempel gezählt. Und gleich neben uns war dieser Tempel von Venus oder Aphrodite. Und in der damaligen Zeit, in Altkorinth, waren 1000 Prostituierte da, in der Zeit von Paulus nur 300. Aber 300 Menschen haben jeden Abend ihr Schnitzel gehabt, davon, dass sie ihren religiösen Dienst getan haben. Tempelprostituierte. Und hier steht ein Mann im Auftrag Gottes und predigt das Evangelium bis zur Erschöpfung, und dann geht er nach Hause arbeiten. Die Leute in Korinth haben nicht an ihn gedacht. Und dann drehen sie das alles um und sie sagen, du bist kein richtiger Apostel und du hast uns nichts zu sagen, du bist nicht einmal in vollzeitlichen Dienst. Wie würdest du reagieren? Hört mal, was Paulus schreibt in 2. Korinther, Kapitel 12. Vers 15. Ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Wenn ich euch also überschwendlicher liebe, werde ich dann weniger wiedergeliebt? Es kam ihm vor, je mehr er sie geliebt hat, desto weniger Liebe erwiderten sie. Aber seine Haltung, ich gebrauche alles. Ich bin bereit, alles aufzuwenden. Ich bin bereit, auch Gebrauchsgegenstand zu werden. Ich liebe euch so sehr. Hier ist ein Mann mit offenen Augen für den Wert der Gemeinde Gottes. Er kannte viele gefährliche Situationen, Kapitel 11. gesteinigt, Schiffbruch, falsche Brüder, Verrat, Steinigung, alles Mögliche, Haftstrafen. Aber er sagt, zu den außergewöhnlichen Situationen, ich verbringe nicht jede Nacht im Häfen, die mir im Dienst des Herrn zustoßen, kommt das Alltägliche. Und das tagtäglich auf mich eindringt, das ist die Sorge um alle Gemeinden. Das ist, was passiert, wenn uns die Augen aufgemacht werden für den Wert der Gemeinde. Wir werden Gemeindemenschen. Wir haben die Redewendung auf Amerikanisch, a company man. Weißt du, er ist ein Firmenmensch. Er arbeitet all seine Stunden, arbeitet Überstunden, ist immer abrufbereit. Seine ganze Leben ist eingeteilt nach der Firma und dreht sich um die Firma. Naja, okay. Aber es gibt auch Gemeindemenschen, auch Ehepaare, die irgendwie gemeinsam das Ziel haben, sich hinzugeben, dass die Gemeinde tadellos und rein wird, dass die Gemeinde wächst, dass die Christen gefördert werden. Die kennen Sorgen mit ihren Kindern, aber auch andere Sorgen mit der Gemeinde. Wie geschieht das? Wo kommt das her? Das passiert, wenn Menschen erleuchtet werden an ihrem Herzen, wenn sie beginnen, das zu lieben und zu schätzen, was Jesus liebt und schätzt. Christus liebt die Gemeinde. Er sah in ihr nicht nur Falten und Verunreinigungen. Er sah in ihr die eine kostbare Perle. Er sieht in ihr die wunderbare, wunderschöne Braut der Zukunft. Gott möchte die Augen unseres Herzens erleuchten, damit wir die Gemeinde so sehen, wie er sie sieht. Also Christus liebte die Gemeinde. Und du?